Peggy Carr war angekommen. Hier in Alturas in Florida hatte sie nach ihrer ersten verkorksten Ehe endlich zur Ruhe gefunden. Tagsüber ging sie ihrem Job im Nicholas Family Restaurant nach, abends war sie voll und ganz für ihre Patrick-Familie da. Auch ihr neuer Mann Pai hatte wie sie Kinder aus einer früheren Ehe mitgebracht. In seinem Haus zwischen den vielen Orangenbäumen wollen sie nun zur Ruhe kommen. Doch so glücklich und sorgenlos die Situation im Oktober 1988 scheint, ist sie nicht. Als Sissy, Peggys Tochter, herausfindet, dass Pai eine Affäre hat, hängt der Haussegen schief. Und nicht nur im Haus rumort es, auch in der Nachbarschaft sorgt die Patrick-Familie Carr für Unruhe. Die Nachbarn sind genervt davon, dass die Hunde der Familie auf ihre Grundstücke rennen und die Jungs mit ihren Motorrädern durch die Nachbarschaft brettern. Und dann will Pai ihnen auch noch ständig Sachen verkaufen. Als Peggy Carr am 23. Oktober 1988 mit einem starken Schmerz in der Brust auf der Arbeit zusammensackt, ist schnell klar, ein Motiv haben viele. Aber als Tatwaffe kommt für die Ermittlerin Susan Gorek nur eine Sache in Frage. Die Cola-Flasche.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temmel und Florian Rietzer.
Hallo.
Hi.
Na, das klingt ja schon wieder nach einem Drama.
Ja.
Peggy und Pai sind aber auch schon wieder zwei Namen.
Ja, Pai vor allem ist eine Kurzform für den Namen Parolin. Habe ich noch nie vorher gehört, musste ich auch...
Wie schreibt man das?
Boah, warte mal, ich habe es ja... P-A-R-E-A-R-L-Y-N. Parolin.
Mhm.
Parolin.
Mhm.
Keine Ahnung, ich hab den Namen gegoogelt und habe wirklich nichts dazu gefunden, wo der herkommt. Wie klingt so ein bisschen gälisch, oder? So ein bisschen... Ja, egal, darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht wieder um ein Familiendrama. Das hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich auch an einer Geschichte recherchiert habe, die ja ein großes Familiendrama und eine Patrick-Familie betrifft.
Die eigentlich nur zur Ruhe kommen wollte und sich nach gescheiterten Ehen und Krisen eine gute Zeit machen wollte. Ja, ich meine, du hast es gerade schon gesagt, Pai hat eine Affäre, von der die Tochter mitbekommt. Das finde ich ist auch ein ganz ungünstiges Szenario. Mhm. Also, das klingt schon mal nicht gut. Und wenn die in der Nachbarschaft unbeliebt sind, weil die so viel Radau machen, das klingt auch nach Stress.
Ja.
Aber man fragt sich so ein bisschen, warum er, ja gut, vielleicht wenn er eine Affäre hat, vielleicht wollte er seine neue Frau Peggy irgendwie loswerden, damit er mit seiner Affäre durchbrennen kann.
Du, Lilly, alles Mutmaßung. Alles Mutmaßung.
Ja, alles Mutmaßung. Ich bin da schon am Denken.
Aber
ja,
wir klären es auf. Es wird aufgeklärt. Der Fall hat ein Ende. Das haben sich ja manche Leute gewünscht, dass wir Cold Cases auch ankündigen. Das ist keiner. Es wird ein Ende geben.
Sehr gut. Aber wir hatten auch wirklich lange keinen mehr.
Nee, haben wir lange nicht mehr gemacht. Die sind auch, können wir ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch zum Recherchieren oft so ein bisschen frustrierend, weil man natürlich, uns geht es ja dann ähnlich wie euch beim Zuhören, dass man sich dann denkt, war mal Ende jetzt hier ohne Ergebnis. Deswegen haben wir das lange nicht mehr gemacht. Und in dieser Woche geht es um eine Cola, um Coca-Cola. Nachdem vor ein paar Wochen Pepsi dran war, ist diese Woche Coca-Cola dran. Vielleicht nicht so, wie sich das Unternehmen das gewünscht hat, aber das kann ich schon vorwegnehmen. Es geht um eine Coca-Cola. Auch diese Woche habe ich wieder einige Fotos dabei und einige Fotos habe ich online gefunden, die anderen in einem Buch. Auch den Titel nenne ich jetzt natürlich noch nicht, weil das würde zu viel verraten, aber das war eine wichtige Quelle, was die Ermittlerin, die in diesem Fall gearbeitet hat, geschrieben hat. Und da habe ich so ein paar Fotos rausfotografiert. Das heißt, die Qualität ist jetzt nicht so mega, aber es sind Fotos, die, glaube ich, ganz interessant sind zu sehen. Die könnt ihr bei uns im Videopodcast sehen, den ihr bei YouTube bei ZDF Besseresser findet oder in der ZDF Mediathek. Ihr könnt die Fotos auch auf Instagram bei Was schmeckt dahinter sehen. Und ich würde sagen, Lilly, ich rede nicht länger weiter und wir gehen rein in den Fall in Florida.
Jawohl.
Nach Alturas, Florida zieht man nicht, wenn man die große Aufregung sucht. In dem kleinen, verschlafenen Ort, der von Orangenplantagen und endlosen Landstraßen umgeben ist, kommt man zur Ruhe. Hier lebt die 41-jährige Peggy Carr. In Alturas ist sie endlich angekommen. Zwei gescheiterte Ehen hatte sie hinter sich, dazu eine Kindheit mit einem Haus, in dem es nur eine Heizung gab. Ihr Leben lang kämpfte sie um ein besseres Leben. Und nun schien sie es endlich erreicht zu haben. Auch dank ihres neuen Ehemanns Pai. Der 45-Jährige, der mit vollem Namen Parolin hieß, arbeitet in einer Phosphatmine. Er ist ein herzlicher Mann, der gutes Geld nach Hause bringt. Für Peggy, die ihr Leben lang als Bedienung gearbeitet und so ihre drei Kinder durchgebracht hat, bedeutet das weniger Sorgen. Auch am 23. Oktober 1988 ging Peggy wie gewohnt ihrer Arbeit im Nicholas Family Restaurant nach. Doch an diesem Tag war alles anders als sonst. Schon kurz nachdem sie im Restaurant ankommt, fährt ein stechender Schmerz durch ihre Brust. Ihr erster Impuls? Das muss ein Herzinfarkt sein. Doch Floyd, einer ihrer Stammgäste und ehemaliger Militärarzt, untersucht ihre Fingernägel. Nein, die sind rosig pink. Ein Zeichen, dass sie weiterhin genug Sauerstoff bekommt und es kein Herzinfarkt sein konnte. Peggy, die das Wort aufgeben nicht kennt, macht weiter. Wenige Stunden später kommt auch ihre Tochter Sissy für ihre Schicht ins Restaurant. Ihr fällt auf, dass ihre Mutter still und in sich gekehrt ist. So hat sie ihre Mutter noch nie gesehen. Sie steht da, blass, mit zitternden Händen und eiskalten Fingern. Peggy klagt über taube Beine. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Sissy bittet ihre Mutter, nach Hause zu gehen und sich auszuruhen. Ich habe einmal ein Foto von Peggy dabei, dass du einen ersten Eindruck hast, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ganz kurz, wir schicken uns die Fotos ja immer bei WhatsApp und unsere Verläufe sind wirklich teilweise so absurd. Vorher reden wir über irgendwas Privates und auf einmal kommen immer so verstörende Fotostrecken in diesen Chat an.
Es gibt ein Bild, was ich auch schon mal gelöscht habe, weil das dann einfach zu viel war.
Ja, ich weiß, ich erinnere mich.
Das ist Peggy.
Das ist Peggy. Also wir sehen eine Frau mit einem Fashion-Kurzhaarschnitt. Sieht aus nach 80er Jahre. Mhm. Es ist so ein Fotostudio-Foto, also so ein klassisches Passbild. Sie hat sehr schöne, so blau-graue, glänzende Augen. Was mich ein bisschen an dem Foto irritiert, ist, dass sie ihre Hand so unter dem Kinn hält. Also es ist so sehr gepost. Mhm. Aber ihre Hand sieht so wahnsinnig klein aus. Also so proportional, irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt.
Und es ist kein Passfoto, deswegen wahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich schon ein
Porträt. Ja, das ist kein Passfoto, aber vom Ausschnitt her, finde ich, sieht es aus wie ein Passfoto. Ja, genau, es ist so ein Porträtfoto. Sie hat relativ viel Schmuck an, Ohrringe, mehrere Ringe, eine Armbanduhr, goldene Ketten, kleine Highlights im Haar für die kesse, freche Kurzhaarfrisur vielleicht zum aufpimpen und sieht sehr, ja, irgendwie jugendlich frisch aus. Also du hast ja gesagt, die ist 41, auf dem Foto sieht sie viel jünger aus.
Ja, von wann das Foto ist, weiß ich jetzt nicht zu 100%. Ich würde auch davon ausgehen, dass es ein Ticken eher ist. Aber ich habe da noch andere Fotos auch mit Pi und so viel älter sieht sie da nicht aus. Also ich glaube, sie sieht einfach sehr, sehr jung aus oder ist sehr jung geblieben.
Und als kleine Ergänzung vielleicht noch, also man kann so ein ganz leichtes Lächeln erkennen, aber sie lächelt eher vorsichtig. Also so, als würde sie sich nicht ganz, ganz trauen.
Ja.
Das ist so mein erster Eindruck.
Ja. Peggy ist jetzt also zu Hause angekommen und als ihr Mann Pi am Nachmittag von einem Jagdausflug zurück nach Hause kommt, findet er seine schwache Frau auf der Couch. Auch er weiß sofort, Peggy geht es nicht gut. Pi ruft seine Schwester Carolyn an. Sie ist Krankenschwester und immer für die Familie da. Doch auch sie findet nichts bei Peggy. Alle Werte sind stabil. Der Blutdruck ist vielleicht etwas hoch, aber das ist nicht weiter auffällig. Als Sissy aus dem Restaurant nach Hause kommt, ist sie schockiert. Nicht nur, dass ihre Mutter mittlerweile kreidebleich im Bett liegt und schreckliche Schmerzen hat. Nein, fast schlimmer findet sie, dass Pi mit einem Wodka O in der Küche sitzt, Rechnung bezahlt und sich nicht für seine Frau zu interessieren scheint. Sissy ist außer sich. Sie fragt ihn, ob er vorhat, Peggy ins Krankenhaus zu fahren. Nein, sagt Pi. Sie hat ja nur ein Virus oder so und muss sich einfach auskurieren. Von Pi und Peggy habe ich auch noch ein Foto für dich.
Das sind immer so Geschichten, bei denen man sich dann wirklich fragt, so warum ist keiner ins Krankenhaus gefahren? Also wenn Pi jetzt der Täter ist, dann weiß man es. Aber zum Beispiel ihre Tochter hätte ja auch noch mal was machen können. Oder
wir kommen gleich dazu.
Irgendwie mehr Alarm schlagen. Also das sind immer so Fragezeichen, die man dann hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie oft war man selber schon krank? Und wann erkennt man so, wie brenzlig ist die Situation jetzt wirklich? Oder ich muss jetzt einfach mal ein paar Stunden schlafen. Also
Das ist ein jetzt Foto, was ich aus dem Buch abfotografiert habe. Deswegen ist die Qualität so etwas kriselig. Ja.
Also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto oder so leicht sepia-eskes Foto von den beiden mit großen Sonnenbrillen. Die sehen irgendwie aus wie zwei lebenslustige Personen. Ich weiß nicht genau, woran ich es festmache, aber sie scheinen irgendwo draußen unterwegs zu sein. Sie sitzt auf seinem Schoß vielleicht.
Ja.
Er lehnt sich so an ihrer Schulter an. Also die sehen irgendwie aus, als wären sie glücklich.
Ja. Die haben sich relativ schnell oder was heißt schnell kennengelernt, das macht jetzt richtig Sinn. Sie haben relativ schnell geheiratet, also schon knapp 6 Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben, heiraten die beiden. Also die waren wirklich in love, die beiden.
Mhm.
Ja.
Und, good for them.
Mhm. Gehen wir mal weiter in der Geschichte. Denn am Abend, nachdem Sissy nach Hause kommt, verschlechtert sich Peggys Zustand dramatisch. Zwar so sehr, dass Pi einlenkt. Okay, sie fahren ins Krankenhaus. Doch auch im Krankenhaus sind die Ärzte ratlos. Peggys Werte sind unauffällig. Trotzdem fühlt sich jede Berührung für sie wie Feuer an. Die Ärzte können nichts machen, außer warten. 3 Tage lang bleibt sie im Krankenhaus. Und tatsächlich, nach und nach geht es irgendwie wieder bergauf mit ihr. Bei einer Visite wirft ein Arzt die Diagnose psychosomatisch in den Raum. Peggy ist entsetzt. Sie weiß, dass ihre Erkrankung echt war. Als sie anfängt, sich über das fade Krankenhausessen zu beschweren, atmet Sissy erleichtert auf. Das ist ihre Mutter, wie sie sie kennt. Peggy darf wieder nach Hause. Doch niemand ahnt, dass der Albtraum damit erst so richtig beginnt.
Oh, das ist sehr gruselig. Und die Vorstellung auch, dass man dir unterstellt, dass das psychosomatisch sei und man dich nicht ernst nimmt, das stelle ich mir auch wirklich komplett frustrierend vor.
Ich frage mich auch, wo das denn herkommt, weil wenn eine Person zum 4., 5. Mal im Krankenhaus ist und immer wieder die gleichen Symptome hat, okay. Aber nach einem Besuch, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Und da ich jetzt schon über Sissy gesprochen habe, ist, glaube ich, noch gut zu ergänzen, dass Peggy auch noch 2 weitere Kinder hat. Und ich habe ein Familienfoto von der Familie dabei, dass du die alle einmal siehst. Du siehst links Peggy, unten im Bild Sissy und links oben, das ist ihr ältester Sohn, das ist Alan. Der wird in der Geschichte keine besonders große Rolle spielen, da der beim Militär ist und nicht mit der Familie wohnt. Und rechts im Bild ist Dwayne, geschrieben D-U-A-N-E, der auch noch eine Rolle spielen wird in der Geschichte. Und mit den 3 zieht sie bei Pi und seinen Kindern ein. Er hat 2 Kinder.
Also Dwayne und Sissy und Peggy haben alle die gleiche Kopfform. Also die sehen sich irgendwie wahnsinnig ähnlich, finde ich.
Und Alan ist der Test-Pancake.
Ja, Alan hat irgendwie dickere, bisschen vollere Lippen, hat eine andere Nase, irgendwie auch eine andere Augenform. Aber eine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall bei allen zu erkennen. Doch, würde ich schon auch sagen, sehen aus wie eine Happy Family.
Ja, weil sie war ja schon 2-mal verheiratet. Es kann sein, dass Alan einen anderen Vater hat. Das weiß ich nicht, das konnte ich nicht herausfinden. Mhm.
Aber am meisten sieht Dwayne seiner Mutter ähnlich.
Ich finde, Sissy sieht 1:1 aus wie ihre Mutter.
Aber die Augen, diese leicht so, ja, okay. Die sieht ja auch ähnlich. Ja, man kann, also ich finde, alle sehen ihr irgendwie ähnlich.
Was gut ist. So ist
ein süßes Familienfoto.
Ja, total. Genau, also Peggy kommt wieder nach Hause und ist wieder im Haus in Alturas. Nur einen Abend nach ihrer Entlassung sitzt die Familie Carr wieder gemeinsam am Küchentisch. Es war wie verhext. Peggys Beschwerden waren wieder zurück und auch ihr Sohn Dwayne und Pies Sohn Travis klagen jetzt über ähnliche Symptome. Carolyn, Pies Schwester, hat eine Idee. Gegen die Symptome hilft vor allem eins, Fried Chicken und ein kräftiger Schluck Cola. Gott sei Dank hatte die Familie noch einen Karton mit Cola in der Küche stehen. Carolyn gießt die Cola ein und gibt sie Travis, Dwayne und Peggy. Aber ihr könnt es euch denken, diese Cola hilft nicht. Im Gegenteil, die Symptome der 3 werden nur noch schlimmer. Travis und Dwayne klagen über ein seltsames Kribbeln in den Füßen. Sie halten es für die Nachwirkung einer langen Nacht mit Freunden, aber auch Peggy spürt es wieder, die Taubheitsgefühle, die Schmerzen, die Schwäche. Sissy, die am
Ganz
Abend...
Ganz kurz, Dwayne, also Travis ist der Sohn von Pi.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Mhm. Und Dwayne ist das mittlere Kind von Peggy. Ja.
Ja.
Und Sissy, die am Abend zuvor nur eine Cola Light getrunken hatte, steht am Tag danach auf der Arbeit komplett neben sich. Ein Gedanke lässt sie nicht los. Was, wenn Pi hinter den Symptomen steckte und ihre Mutter umbringen wollte? Nach dem, was in den letzten Wochen so los war, wäre das für sie nichts Überraschendes. Denn im Oktober 1988 waren Peggy und Pi gerade einmal 6 Monate verheiratet. Und während der Sommer Friede, Freude, Eierkuchen war und die ganze Familie sich super verstand, kamen in den letzten Wochen bei Peggy Zweifel auf. War Pi wirklich der Richtige? Die Aufmerksamkeit, die Liebe und die Hingabe, die waren verschwunden. Dazu kam, dass Pi immer mehr Überstunden in der Phosphatmine schieben musste. Das sagte er zumindest, denn als er deswegen wieder einmal ein Abendessen absagt, schlägt Sissy vor, dass sie zur Mine fahren und schauen, was da los ist. Als sie dort ankommen, Stille. Hier arbeitet niemand mehr. Und neben Pies Auto steht nur ein anderes. Der frisch gebackene Ehemann hat eine Affäre. Und auch zu Hause kommt schlechte Stimmung auf. Die Kinder beschuldigen sich gegenseitig, Sachen geklaut zu haben. Genug ist genug. Mitte Oktober zieht Peggy mit ihren Kindern für einige Nächte in ein Motel. Wenige Tage später vertragen die beiden sich zwar und Peggy zieht zurück, doch Sissy traut diesem Frieden nicht. Am Abend nach dem Abendessen mit der Cola geht es Peggy noch schlechter als zuvor. Sie muss wieder ins Krankenhaus. Im Winter Haven
Hospital. Sorry, ganz kurz als Zwischenfrage. Wie alt sind die Kinder?
Sissy ist 17, 18. Dwayne ist 16 und Alan, weiß ich nicht, älter. Also die sind alle im Grunde pubertär, spätpubertär, ja, auf dem Weg erwachsen zu werden. Ja. Im Winter Haven Hospital kümmert sich der Neurologe Dr. Richard Hostler um Peggys Fall. Er bemerkt schnell etwas Merkwürdiges. Als er Peggy bittet, die Augen mit aller Kraft geschlossen zu halten, kann er sie trotzdem ohne Widerstand öffnen. Das ist ungewöhnlich für eine erwachsene Frau. Und dann sind da noch die vielen offenen Geschwüre im Mund. Hostler weiß sofort, dass es sich hier nicht um ein Virus handelt. Er vermutet eine Vergiftung. Und zwar mit einem Schwermetall. Und bevor wir jetzt in die verschiedenen Tests gehen, habe ich auch von Dr. Hostler ein Bild dabei. Wen siehst du da?
Ich sehe einen Mann mit einer sehr großen, so Pilotenbrillenartigen, Lesebrille. Einen Arzt, der seine, was hat er da? Hat er seine Initialen eingestickt in seinen Kittel? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja.
Schick, mit Krawatte, wie man das früher wahrscheinlich so trug. Er lehnt im Krankenhaus an einem Tresen oder was und guckt so sehr skeptisch
so
in Richtung Kamera.
Bild, oder?
Also es ist sehr gestellt. Es ist so, wie wenn man sagt, ja, Herr Doktor, stellen Sie sich mal dahin und tun Sie so, als würden Sie eine Diagnose stellen. Ja, und so oder, guckt er dann.
Oder die Diagnose kritisch beachten oder begutachten.
Ja, oder so gucken sie so, als wäre hier irgendetwas nicht ganz in Ordnung. So guckt er. Und gleichzeitig sieht das Foto auch so aus, als wäre der Kopf auf den Körper draufgesetzt worden.
Ja, ja.
Aber das mag jetzt an der Qualität des Fotos liegen.
Ja.
Ja, der Mann sieht irgendwie ein bisschen stressig aus auch. Finde ich.
Ja, stimmt.
Aber ja. Das sind immer Dinge, die man in irgendwelche Fotos rein interpretiert. Der Mann macht ja scheinbar einen guten Job, denn er nimmt sich endlich mal der Sache an und merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Und es gibt einfach so ein paar Berufe, da wünscht man sich einen gewissen Stress. Also so ein Arzt, der sollte schon irgendwie hinterher sein, dass so Sachen erledigt werden und Tests gemacht werden. Also da brauche ich jetzt keinen, der irgendwie sagt, schauen wir mal.
Hast du recht.
Holen wir uns erstmal einen Kaffee.
Da hast du recht.
Und Hostler ist auf jeden Fall hinterher und lässt jetzt verschiedene Tests durchführen. Er testet auf Blei, auf Arsen, auf Quecksilber. Aber alle Tests sind negativ. Er hat jetzt noch eine letzte Idee. Thallium, ein fast vergessener Stoff, der früher in Rattengift verwendet wurde und hochgiftig ist. Die Symptome passen. Nervenschäden und brennende Schmerzen im ganzen Körper. Dazu fällt ihm auf, dass so langsam Peggys Haare anfangen auszufallen.
Alter.
Noch am selben Abend wird Peggy auf die Intensivstation verlegt. Sie ist zu schwach zum Atmen und muss künstlich beatmet werden. Trotz allem ist sie weiterhin bei vollem Bewusstsein, aber sie kann weder sprechen noch ihre Augen öffnen. Es ist ein Glück im Unglück, aber Peggy kann trotzdem weiterhin mit ihrer Familie kommunizieren. Denn da ihre beiden Eltern taub waren, lernte Peggy als Kind Gebärdensprache. Mit kleinen Fingerbewegungen übermittelt sie ihrer Familie, unter welchen schrecklichen Schmerzen sie leidet.
Oh mein Gott. Das heißt, die Familie kann auch Gebärdensprache, hat sie denen das beigebracht?
Die Schwester war dann da, die übersetzt hat.
Ah, okay.
Ja. Und noch am selben Abend kommt das Thallium-Testergebnis zurück. Ein Speziallabor in Atlanta hatte die Analyse übernommen. Das Ergebnis ist positiv. Peggy wurde vergiftet. Als Pi sich neben das Bett von Peggy kniet und ihr von dem Test berichtet, formt Peggy in Gebärdensprache die Buchstaben W-H-Y. Why? Warum? Aber auf diese Frage kennt niemand eine Antwort. Kurz danach fällt Peggy ins Koma und die Ermittlungen beginnen.
Oh, das klingt richtig fies, weil ihr ja so langsam beim Verfall auch zugesehen wird. Ja. Und diese Beschwerden, die sie hat, also dass alles brennt und sie irgendwie, also dass sie bei Bewusstsein ist, aber ihre Augen nicht mehr öffnen kann und so, das sind ja wirklich, also es sind ja Horror-Szenarien.
Und generell so Metallvergiftung, wie jetzt vor 2 Wochen, als wir den Fall aus Michigan besprochen haben, wo es um das verunreinigte Wasser geht. Das Perfide ist ja auch, dass du das ganz, ganz wenig so viel auslöst. Ne? Es ist jetzt nicht wie bei anderen Giftarten, wo du irgendwie eine gewisse Menge nutzen musst und wo es vielleicht irgendwie einen Geschmack oder eine Farbe oder so gibt, sondern das ist ja quasi nicht zu sehen. Da brauchst du so wenig, um so schwere Schäden auszulösen. Und ich habe natürlich ein paar Hintergründe zu Thallium dabei, weil wir haben ja schon einige Giftarten in unserem Podcast behandelt. Thallium war noch nicht dabei.
Mhm.
Thallium ist ein Metall. Auf den ersten Blick ist es unscheinbar silbergrau, ein bisschen sieht es aus wie Blei. Schon in winzigen Mengen kann es tödlich wirken. Denn im Körper ersetzt es in biologischen Prozessen das lebenswichtige Kalium. Die Folge sind Versagen der Nerven, Leber und Nieren. Nur all das passiert nicht sofort. Die ersten 1-2 Tage merkt man nichts von einer Thalliumvergiftung. Erst danach beginnt die Übelkeit, kommen die brennenden Schmerzen in Händen und Füßen dazu. Bei schweren Verläufen folgen dann irreparable Hirnschäden oder der Tod. Als Pi im Krankenhaus Dr. Hostler darauf aufmerksam macht, dass auch sein Sohn Travis und Peggys Sohn Dwayne ähnliche Symptome zeigten, werden auch die beiden untersucht. Auch bei ihnen kann Dr. Hostler eine Thalliumvergiftung feststellen. Sie alle hatten von der Cola getrunken, die in der Küche stand. Aber als die Familie sich versucht zu erinnern, wer die Cola gekauft hatte, wird klar, niemand hatte sie gekauft. Sie war einfach da. Die Polizei, die nun in den Fall einsteigt, begibt sich also auf die Spur der Cola.
Und sag mal, schmeckt man das nicht?
Nee, weil du brauchst so wenig. Das sind nur wenige Milligramm, die ausreichend sind, um Schäden zu verursachen. Aber das ist so wenig, das schmeckst du nicht.
Mm. Ach, ich finde die Vorstellung, es gibt doch irgend so einen Horrorfilm, den ich nicht geguckt habe, weil ich Horrorfilme nicht gucken kann. Da liegt jemand irgendwie bei Bewusstsein, aber auch mit geschlossenen Augen vielleicht irgendwo festgekettet und kriegt sozusagen mit, dass jemand sie oder ihn umbringen will. Und so stelle ich mir das auch gerade bei Peggy vor, die im Krankenhaus liegt und ja wahrscheinlich also wissen wird, irgendjemand in ihrem Umfeld will ihr was Böses, aber sie kann sich weder bewegen noch sprechen, außer mit ihrer Schwester. Ja. Irgendjemand im Raum könnte die Person sein, die ihr was Böses antun wollte. Das muss ein grauenhaftes Gefühl sein.
Ja.
Und dann weiß sie ja auch nicht, ob sie das überleben wird. Ne? Also,
beziehungsweise dem Zeitpunkt liegt sie ja schon im Koma. Also,
sie ist ja schon längst im Koma.
Die Zeit, wo sie mit ihrer Familie kommunizieren konnte, waren wenige Tage. Aber zu dem Zeitpunkt liegt sie schon im Koma. Ich habe ein Bild
und
von der Cola dabei.
Ein Gegengift? Ja.
Ja, kommen wir noch
aber
dazu.
Aber gibt es irgendein Gegenmittel? Ah, da kommen wir noch dazu, okay. Oh Mann, ich habe hier High Hopes on Dr. Hustler oder wie der heißt, dass der die retten kann. Ja, wir sehen ein Sixpack Cola, aus dem 3 von 6 Flaschen entwendet wurden. Hm. Coca-Cola Classic. Hm. Sind diese geilen alten Glasflaschen.
Was fällt dir auf? Also, weil irgendwie muss dieses Gift ja jetzt in an die Flasche irgendwie gekommen sein. Was ist deine Vermutung?
Flo, also anhand dieses Fotos weiß ich doch nicht, wie das Gift da reingekommen ist.
Ja,
passen die Deckel vielleicht nicht zur Flasche?
Ja, eben, das ist so. Das ist doch mal eine Vermutung. Damit können wir doch
das
mal arbeiten.
Das ist auch die logischste, weil wo ist die Flasche geöffnet? Oben, tendenziell.
Aber ja,
ich kann aber nicht erkennen, ob das die falschen Deckel sind oder nicht. Also
ich glaube, jetzt für den Fortgang der Geschichte ist es gut zu wissen, es ist eine Glasflasche, es hat einen Kronkorken und möglicherweise gibt es irgendein Problem mit den Deckeln. Würde ich sagen, notieren
wir
doch
mal,
oder? Gut,
dann habe ich alles richtig gesagt. Entschuldigung, dass ich hier so grantig werde.
Ja, aber
sorry.
Wirklich, ist auch für mich die sechste Stunde.
Ja, richtig. Also auf jeden Fall ist ja die Schwester gerade verdächtig, weil die gesagt hat, trinkt mal eine Cola. Ja. Die Frau ist Krankenschwester und empfiehlt Leuten den, okay, Cola kennt man, aber Fried Chicken ist jetzt nicht das Allheilmittel, was ich jemandem empfehlen würde, wenn es der Person schlecht geht. Fried Chicken und Cola in Kombination,
vielleicht,
noch nicht.
Vielleicht einfach das nächste Mal, wenn du Kopfschmerzen hast, einfach mal irgendwie bei KFC den großen Bucket bestellen und eine 1,5 Liter Flasche Cola aus dem Supermarkt holen und dann Abfahrt. Da bist du in 2 Stunden wieder hergestellt.
Da bin ich doch wieder die Alte. Na gut.
Ja. Also es steht jetzt fest, in Peggys Blut befindet sich Thallium. Und deswegen wird auch die Polizei in Alturas eingeschaltet. Es ist eindeutig, dass Peggy vergiftet wurde. Nur von wem? Und vor allem, warum? Detective Ernie Mincy, der den Fall übernommen hatte, versuchte schon 3 Tage nach Peggys Einlieferung mit ihr zu sprechen. Doch zu diesem Zeitpunkt lag sie schon im Koma und konnte nicht mehr kommunizieren. Die Polizei bekommt von ihr keine Hinweise. Dass es sich um eine zufällige Vergiftung handelt, konnte die Polizei schnell ausschließen. Thallium war in den USA seit 1972 verboten, also seit gut 16 Jahren. Als Rattengift wurde es nicht mehr eingesetzt und konnte so auch nicht ins Grundwasser gelangen. Ein Beweis dafür war auch, dass in der Nachbarschaft niemand weiteres von der Vergiftung betroffen war. Auch eine Verunreinigung in einem Coca-Cola-Werk konnte ausgeschlossen werden. Detective Mincy war sich daher sicher, hier hatte jemand gezielt vergiftet. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf Pye Carr, Peggys Ehemann. Eine mögliche Affäre, der Streit kurz vor der Vergiftung, all das waren Indizien, denen man nachgehen musste. Hinzu kam, dass Pye, Peggys Tochter, Sissy verboten hatte, ihren Bruder Alan anzurufen, als ihre Mutter im Krankenhaus lag. Irgendwas stimmte hier nicht. Hinzu kam, dass in der Phosphatmine jemand eine mysteriöse Schachtel mit Pestiziden aus Deutschland gefunden hatte. Und in Deutschland war Thallium in Rattengift noch erlaubt. Das vielleicht hier kurz am Rand. Thallium ist in Deutschland bis heute nicht verboten. Es ist nur ganz streng, oder der Verkauf ist streng limitiert, streng überwacht. Aber es ist nicht verboten. Aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Auf der einen Seite lagen gegen Pye eine Handvoll Indizien vor und Detective Mincy war irritiert, dass Pye in ihren Gesprächen etwas abwesend und unemotional wirkte. Doch gleichzeitig hatte er nichts Handfestes gegen ihn in der Hand. Und außerdem hätte er den Tod seines eigenen Sohns in Kauf genommen. Detective Mincy hat das Gefühl, dass er bei Pye auf dem Holzweg ist. Und dieser Verdacht bestätigt sich bald. Denn auch Pye wird auf Thallium getestet, nachdem er angegeben hat, ebenfalls von der ominösen Cola getrunken zu haben. Und tatsächlich, auch in Pyes Körper kann das Labor Thallium feststellen. Nur war Pye deutlich größer und schwerer als die Kinder und Peggy. Die eingenommene Menge konnte ihm also nichts anhaben. Detective Mincy nimmt nun also eine neue Spur auf. Einen Brief, den die Familie K. vor einigen Monaten erhalten hatte. Adressiert war er an Pye Carr, also P-I-E, nicht P-Y-E, wie alle anderen ihn schrieben. Also Kuchen K. Und genau wegen diesem Schreibfehler hatte Pye den Inhalt auch nicht groß ernst genommen. Aber in dem Brief stand, du und deine sogenannte Familie haben 2 Wochen Zeit, um aus Florida für immer wegzuziehen. Ansonsten werdet ihr alle sterben. Das ist kein Witz. Es war klar, irgendjemand hatte es auf die ganze Familie abgesehen, nicht nur auf Peggy. Die Polizei entschließt sich also, die Ermittlungen auszuweiten und wirft nicht nur einen Blick in die Colaflaschen, sondern auch in die Nachbarschaft der Familie K.
Stimmt, die gab's ja auch noch.
Mhm.
Die sauren. Also das ist eine weirde Geschichte. Ich habe zwischendurch auch gedacht, ob Sissy damit was zu tun haben könnte, weil sie ja als einzige Cola Light getrunken hat. Mhm. Und ja. Ihn bei der Affäre erwischt hat. Gleichzeitig, na, es macht irgendwie auch keinen Sinn, warum sollte sie dann alle umbringen wollen?
Ja, es ist auf jeden Fall, es gibt unfassbar viele Motive an diesem Punkt. Und ja, wie gesagt, Pi ist erstmal raus, weil das macht relativ wenig Sinn, dass er selber von der vergifteten Flasche getrunken hätte.
Ja, aber wie kommt ein Sixpack Cola ins Haus? Also da wird ja keiner, der normalerweise keinen Zugang zum Haus hat, reinspaziert sein und dies dahingestellt haben, oder?
Schauen wir doch mal. bevor wir weitermachen, das habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt, die Flaschen werden getestet und positiv auf Thallium getestet. Also es ist auch klar, die Cola ist ja die Tatwaffe. Auf den ersten Blick waren die Cars eine ganz normale Vorstadtfamilie. Doch als die Polizei anfängt, in der Nachbarschaft zu ermitteln, stellt sich heraus, dass die Patrick-Familie mit den vier Kindern in den wenigen Monaten, die sie dort wohnte, schon für ordentlich Trubel gesorgt hat. Einem ging die laute, hektische Familie besonders auf den Senkel. George Trapal, der Nachbar der Cars. Er war schon des Öfteren mit Palka in Streit geraten. Mal ging es um den Hund der Cars, der über den Zaun gesprungen war, dann störte ihn wieder der Motorradlärm der Söhne. An einem Punkt kappte George Trapper sogar die Wasserzufuhr der Cars. Auch zwischen den Ehefrauen eskalierte es. Diane, Georges Ehefrau, beschwerte sich mehrfach über die laute Musik, die bei den Cars aus der Garage kam. Und von George Trapper, dem Nachbarn, habe ich auch ein Foto für dich dabei.
Mein Gott, wie viele Fotos gibt es in diesem Fall?
Ja, wir haben heute einige. Und auch das habe ich aus dem Buch abfotografiert, deswegen ist die Qualität etwas schlecht, aber das Bild ist umso besser.
Was bin ich sehend? Ist der Mann verkleidet?
Ja.
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 Also man sieht einen bärtigen Mann, der ein bisschen irre in die Ferne schaut. Er hat irgendwie so eine Art Cape um und etwas in der Hand, was aussieht wie eine aus Dosen zusammengezimmerte Waffe.
Waffe oder
nicht,
Kamera?
Was das sein soll. Ist das? Ach ja.
Also ja, aber ich glaube auch eher eine Waffe. Irgendwie, es ist.
Also ich meine, mit dem Cape, wenn das ein Kostüm ist, wird das wohl irgendwie eine Art vielleicht Superheld sein, der sich damit irgendwie verteidigen will. Ich glaube jetzt ja. Nicht, aber keine Ahnung. Wer bin ich schon? Ich weiß nicht, was der Mann davor hat.
Wir kommen noch dazu, wo diese Verkleidung vielleicht herkommt oder was da dahinter steckt.
Hat er sich für den Nachbarschaftsstreit, hat er sich ein alter Ego zugelegt, mit dem er die Familie bekämpfen möchte.
Der ist in einem Club, zu dem wir gleich noch kommen. Mhm. Ja. So, bevor ich weitermache,
alles klar.
Ich hier einmal kurz die Lady ab und gebe sie ins andere Zimmer. Jetzt bin ich wieder solo unterwegs.
Mhm. Solo, I'm riding solo.
Ja, also dieses Foto ist wild und grundsätzlich konnte man schon sagen, dass hier in Alturas zwei unterschiedliche Welten nebeneinander lebten. Die Patrick-Arbeiterfamilie und das kinderlose Akademikerpaar mit Hochbegabung. Ja, mit Hochbegabung. Denn die Trapals waren Mitglied im Mensa-Club, eine Vereinigung für die schlausten 2% der Menschheit. Es führt kein Weg daran vorbei, auch die Trapals.
Wie wird man da Mitglied?
Ja, auf Einladung.
Und warum bin ich da? Warum sind wir da nicht Mitglied, Flo?
Also man muss sich bewerben, dann muss man einen Test machen. Ja, also ich habe jetzt die ganzen Tests und Zahlen.
Ich recherchiere.
Warte mal, vielleicht hör dir die Geschichte noch mal bis zum Ende an, ob du da wirklich da dabei sein möchtest.
Ja, gut.
Es führt jetzt also keinen Weg daran vorbei, dass auch die Trapals befragt werden müssen. Doch das war einfacher gesagt als getan, denn auch das FBI, das mittlerweile in die Ermittlungen involviert war, hatte Schwierigkeiten, George und seine Frau Diane zu Hause anzutreffen. Erst im Dezember 1988 haben sie dann Glück. Sie treffen den introvertierten Mann bei der Gartenarbeit. Ihr erster Eindruck war, dass er aussah wie ein Hippie aus vergangenen Zeiten. Weiß nicht, ob das auch der Eindruck ist, den du aus diesem Foto bekommen hast.
Nicht direkt, aber wenn du es jetzt so sagst, kann ich damit
arbeiten.
Kannst du dich
da reindenken. Mhm.
Ja.
Ob er je Probleme mit den Cars gehabt hatte, wollten die Agenten wissen. Nein, sagt George leicht nervös. Sie seien sich nur flüchtig begegnet. Viel gemein hatten sie ja nicht. Aber hatte er Probleme mit seinen Nachbarn? Auf die Frage der Agenten verändert sich Georges Körperhaltung. Seine Augen blitzen und seine Stimme wird tiefer. Pai wollte mir ständig irgendwas andrehen, sagte er. Erst ein Grill aus einem Metallfass, dann seine ganze Werkstatt. Die hatten ja ständig Probleme mit Geld. Irgendwas stimmt hier nicht, merken die FBI-Agenten. Sie wollen von ihm wissen, hat er irgendeine Erklärung, warum jemand die Familie K. vergiften wollte? George lehnt sich zurück, überlegt und sagt dann einen Satz, der die Ermittler aufhorchen lässt. Vielleicht wollte ja jemand, dass sie aus der Nachbarschaft wegziehen. Die beiden Agenten schauen sich an. Das waren quasi exakt die Worte, die ein halbes Jahr zuvor in dem Drohbrief standen. Doch dieser Brief war nie öffentlich bekannt geworden. An diesem Tag können sie George Strapper nichts nachweisen. Doch mit dieser Antwort wird er zum Hauptverdächtigen im Fall Peggy Carr. Doch um George Strapper auf die Schliche zu kommen, müssen sie zu einer ausgefallenen Ermittlungsmethode greifen. Denn aus versuchtem Mord ist mittlerweile Mord geworden. Am 3. Ach, März 1989 entscheidet sich die Familie von Peggy Carr schweren Herzens, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Mit nur 41 Jahren stirbt Peggy Carr an den Folgen einer Thalium-Vergiftung.
Das tut mir leid. Ja. Erstmal, das ist ja scheiße und ich habe irgendwie gehofft, dass sie es schafft.
Ja.
Ich habe nur gerade gedacht, dieser Satz, vielleicht wollte jemand, dass sie aus der Nachbarschaft verschwinden. Ja, vielleicht stand er so in dem Drohbrief, aber das ist ja jetzt auch kein grammatikalisch total außergewöhnlicher Satz. Und wenn die, also weißt du, wenn jemand nervt in der Nachbarschaft, dann sagen vielleicht 10 Nachbarn, ja, vielleicht wollte jemand, dass die hier endlich verschwinden. Also das finde ich krass, wenn das, vielleicht, ich meine, das sind Profis, vielleicht hatten die auch ein Gefühl, so, da müssen wir nochmal reingehen. Und du meintest, die greifen jetzt zu besonderen Mitteln. Ich habe gerade überlegt, ob die Teil dieses Mensa-Clubs jetzt werden.
Du bist gut.
Ja?
Ja.
Schleusen die sich in diesen hochbegabten Club ein?
Lilly?
Oh Gott, und dann werden sie herausfinden, warum dieser Mann dieses Kostüm trägt?
Nee, das werden wir nicht herausfinden, aber du bist so. Da... Ja, du bist da etwas auf der Spur.
Was ist das für eine Geschichte? Wow, okay, ja. Ich möchte bitte weiter. Bitte, bitte mach weiter.
Also, sie kümmern sich jetzt erstmal um George Strapper und finden sehr schnell heraus, dass dieser Mann, ja, ein bisschen Dreck am Stecken hat. Denn er war kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil, er hatte eine drogenintensive Vergangenheit. 1975 stürmte die DEA, also die Drogenbehörde der USA, ein verstecktes Methamphetamin-Labor in North Carolina. Darin saß George Strapper. Er war nicht nur ein einfacher Dealer, nein, er kochte die Droge selber. Wie das ging, hatte er in seinem Chemiestudium gelernt. Ein DEA-Agent bezeichnete ihn später als wahrscheinlich den klügsten Chemiker, den ich je kannte. Und als dieser wusste George auch, dass er für die Herstellung von Meth ein Schwermetall brauchte. Thallium. Ein weiteres belastendes Indiz im Fall Peggy Carr. Das habe ich jetzt einmal rausgelassen, wie und warum da Thallium zum Einsatz kommt. Zum einen, finde ich, ist das nicht der Podcast, wo wir erklären, wie man Meth kocht. Aber
dafür folgt uns einfach auf unseren anderen Kanal, den der Flo in seinem Privatprofil gerne mit euch teilt.
Richtig. Was kocht dahinter? Nein, aber in gewissen Schritten wird das eingesetzt. Punkt. Und ja, also auch diese Vergangenheit sorgt natürlich dafür, dass das FBI jetzt ein sehr starkes Auge auf George Strapper geworfen hat und im Frühjahr 1989 intensiviert das FBI seine Untersuchungen. Auch die Ermittlerin Susan Gorick wird jetzt Teil des Teams, von der ich am Anfang schon gesprochen habe. Die 33-Jährige war ein aufstrebendes Talent in der Behörde und hatte auch direkt eine Idee, wie sie George Strapper auf die Schliche kommen könnte. Denn mit den klassischen Ermittlungsmethoden, das hatte sich gezeigt, kam man bei ihm nicht groß weiter. Sie schlägt ihren Vorgesetzten also vor, undercover zu ermitteln und sich so dem Ehepaar Trapper zu nähern. Für ihre Ermittlungen gibt sie sich nicht nur eine passende Lebensgeschichte, sondern auch einen neuen Namen. Sherry Gwynn, eine frisch geschiedene Frau, die gerade in die Gegend von Alturas gezogen ist, neue Freunde sucht und ein Haus kaufen möchte. Mit dieser Geschichte möchte sie Schritt für Schritt George Trappers Vertrauen gewinnen. Und wie ging das am besten? Natürlich im Mensa-Club. Also schreibt sie eine Bewerbung an die Vereinigung der Hochbegabten. Und von Susan Gorick habe ich auch noch ein Foto. Das ist jetzt das vorletzte. Also eins habe ich dann noch, aber ich habe hier eine ordentliche Rutsche heute dabei. Und alle Fotos seht ihr natürlich auch bei ZDF Besseresser in unserem Videopodcast oder bei Instagram. Und das ist Susan Gorick. Da ist sie schon ein bisschen älter.
Ja, man sieht eine selbstbewusste Frau, die so ein bisschen aus der sogenannten Froschperspektive fotografiert wird, was natürlich beim Betrachter des Bildes den Eindruck erweckt, dass die Frau heroisch ist und mächtig und so. Das lernt man im wahrscheinlich schon vor dem ersten Semester Medienwissenschaft. Aber ja, sie sieht aus, als würde sie nicht lange fackeln, hat einen zielstrebigen Blick, die Arme verschränkt. Der traue ich zu, dass die sich im Mensa Club auf jeden Fall mal so richtig bewegen kann. Und ja. Auch so, als würde sie den guten Nachbarn hinters Licht führen können.
Ja, schauen wir mal. Sitzt ein bisschen verwirrend in den nächsten Absätzen, weil sie ist Susan Gorick, die Ermittlerin, aber gleichzeitig eben auch Sherry Gwynn. Also
ja, Susan und Sherry. Ich merke mir Buchstabe S. Okay.
Ja. Also sie wollte jetzt den beiden bei einem Mensa-Treffen begegnen oder genauer gesagt bei einem Krimi-Dinner, denn das veranstalteten George und Diane für ihre hochintelligenten Freunde. Auf ihren Brief hatte Sherry, also Susan, eine positive Nachricht erhalten. Sie war eingeladen. Am 14. April 1989 checkt Sherry also in einem Hotel in Winter Haven ein. Hier soll das Murder Mystery Weekend stattfinden, organisiert von den Trap House. Susan hatte es geschafft. Hier konnte sie George ihre erfundene Lebensgeschichte klagen. Immer wieder kommt sie darauf zu sprechen, dass sie in der neuen Gegend Freunde und ja auch ein Haus sucht. Das kann sie sich nämlich von ihrem Scheidungsgeld endlich leisten. Ihr Ex-Mann, ein Jurist, musste ihr nämlich eine ordentliche Summe abdrücken. Das traf sich gut, denn George hasste nicht nur Anwälte, nein, er und Diane überlegten auch, ihr Haus zu verkaufen. George lädt Sherry also nach Hause ein. Sie kann sich das Haus ja einmal anschauen. Jackpot. Das alte, zugestopfte Haus ist zwar so gar nicht Sherrys Ding, muss es ja aber auch nicht sein. Denn viel wichtiger ist, was George ihr jetzt alles erzählt. Ohne viel Zutun kommt er auf seine Nachbarn zu sprechen, die Cars. Die haben einfach ohne Genehmigung ihre Garage zu einer Wohnung umgebaut. Sherry hört zu und notiert innerlich jedes Detail. Doch so schnell wie Susan als Sherry an George rankam, so schnell stockt das Projekt Undercover auch. Erst ein halbes Jahr später ziehen die Trappels aus Alturas weg und Sherry konnte sich als neue Mieterin anbieten. In der Übergangszeit ließen die Trappels auch die meisten Möbel im Haus und die Werkstatt. Das war die Gelegenheit. Am 12. Dezember zieht Sherry offiziell ein. Und gleichzeitig rückt ein ganzes Team von Spezialisten an. Sie durchsuchen die Garage, die Werkstatt, jeden Winkel. Aber erst im März 1990 kommt der Durchbruch. In einem kleinen Behälter in der Werkstatt finden sie Thallium. Und am 7. April 1990 ruft Susan alias Sherry dann George an. Sie gaukelt Panik vor. Sie sagt, die Polizei war gerade bei mir. Sie suchen nach Chemikalien. Und George versucht noch beruhigende Worte zu finden, doch der Anruf ist nur eine Falle. Die Polizei steht längst vor seiner Haustür. Während George in Handschellen abgeführt wird, bleibt er seltsam ruhig, fast gelassen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung in der neuen Wohnung finden die Ermittler dann mehrere Beweise. Ein Ordner mit dem Titel General Poisoning Guide, ein Buch über Poison Detection in Human Organs und Agatha Christies Roman The Pale Horse, in dem eine Frau durch Thallium vergiftet wird. Okay, das wird jetzt kein Beweismittel, aber es ist trotzdem irgendwie spannend. Für Georges Mensa-Freunde kommt die Festnahme wie aus dem Nichts. Sie kennen ihn als einen freundlichen, tierlieben Mensch, vielleicht etwas exzentrisch, aber herzlich. Und auch für Peggy Carrs Kinder war es schwer zu glauben, dass ausgerechnet dieser sonderbare Nachbar der Mörder ihrer Mutter sein sollte. Die Indizien waren klar, aber an den Colaflaschen konnten keine Fingerspuren nachgewiesen werden. Auf diese Unsicherheit stürzen sich jetzt Georges Anwälte im anstehenden Prozess.
Diese ganze Ermittlung und das Einschleusen von Susan bzw. Sherry und so, das ist... Es sind immer so, Stories, bei denen man denkt, dass das wie aus einem Film klingt, ne? Mhm. Aber irgendwo her müssen sich ja auch Filmdrehbuchautoren ihre Inspiration nehmen. Also das wird einfach das wahre Leben sein, offensichtlich. Krass auch wieder zu hören, wie lange solche Ermittlungen manchmal dauern oder solche Aktionen, weil man natürlich warten muss, erstmal Indizien finden muss, Leute überführen muss und so.
Und das habe ich ja so leicht angedeutet. Das war auch kurz davor, dass diese ganze Aktion, diese ganze Undercover-Mission abgebrochen wurde, weil es eben so lange gedauert hat, dass Susan da Fortschritte gemacht hat. Sie kam zwar relativ schnell rein, aber das Vertrauen dann aufzubauen und in das Haus zu kommen, das hat echt lang gedauert. Am Ende war es ein Zufall oder auch ein Glück, dass sie so lange ermitteln durfte.
Und du hast mich jetzt gefragt, was mein Gefühl ist. Ja, mein Gefühl ist, oder meine Frage wäre noch, macht man sich allein schon strafbar, wenn man Thallium besitzt in den USA, weil es ja verboten ist?
Nee, ich glaube nicht. Also dazu habe ich jetzt nichts gefunden und es ist auch kein Anklagepunkt. Ja.
Ja, aus Mangel an alternativen Personen, die du mir jetzt hier vorgestellt hast, würde ich sagen, haben wir den Täter jetzt gefunden.
Nee, der Podcast geht jetzt noch eine Stunde. Und ich würde sagen, wir gehen damit in Teil 2.
Ja, aber trotzdem finde ich das Motiv nervende Nachbarn zu schwach, um die auslöschen zu wollen. Also das finde ich wirklich Wahnsinn. Man hat aber nun natürlich auch schon mal von Nachbarschaftsstreits gehört, die auch total ausgeufert sind. Und
Jens Lehmann zum Beispiel.
Mit einer Lappalie begonnen haben. Ja, die Hecke war nicht gut geschnitten und so.
Ja,
zu was Leute dann fähig sind. Aber ja, ich bin gespannt, was ich jetzt noch alles erfahren werde.
Bist du auch auf der Suche nach deinem eigenen Glück? Fragst du dich oft, wie du zufriedener und achtsamer durchs Leben gehen kannst? Damit bist du nicht allein. Hi, ich bin Anna Janina Meyer, Host vom Podcast Gedankenanstöße, und in meinem Hörbuch Überdenken nehme ich dich mit auf meine Reise und spreche über all diese Dinge. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Achtsamkeit und die kleinen Dinge, die uns jeden Tag ein bisschen näher zu uns bringen können. Hören kannst du mein Hörbuch jetzt bei Audiotheka. Super praktisch, weil du es einfach unterwegs oder auch zu Hause nebenbei genießen kannst. Noch ein kleiner Tipp von mir. Über den Mobilfunkanbieter Freenet bekommst du bei Abschluss eines Abos für Audiotheka sogar den ersten Monat gratis. Damit kannst du mein Hörbuch im Rahmen dieses Probemonats kostenlos als Download herunterladen. Mehr Infos zum Abo auf fn.de/audiotheka. Nochmal, fn.de/audiotheka. Also, wenn du Lust hast, dich auf den Weg zu mehr Achtsamkeit und Selbstvertrauen und vor allem zu dir selbst zu machen, dann hör unbedingt mal rein bei Audiotheka.
Der Prozess beginnt im Februar 1991 und der hochintelligente Chemiker sitzt jetzt also auf der Anklagebank. Und das habe ich jetzt alles ein bisschen rausgelassen. Er hatte Psychologie und Chemie studiert, er hat aber nie gearbeitet. Seine Frau war Ärztin, die hat viel Geld verdient und er hat so Beiträge für Computerzeitschriften geschrieben, hat eben so diese Krimi-Dinner organisiert, hat diese Geschichten geschrieben. Also er ist nie am
Job. Er hat die Krimi-Dinner-Geschichten geschrieben?
Ja.
Ah, okay, wow. Ja.
Die Staatsanwaltschaft bringt jetzt alles auf den Tisch. Die mit Thallium kontaminierten Coca-Cola-Flaschen, den Drohbrief an Pai K., die jahrelangen Nachbarschaftsstreitigkeiten und Georges Vergangenheit im Meth-Labor, wo er schon mit Thallium gearbeitet hatte. Aber Georges Anwälte halten dagegen. Das waren alles nur Indizien, keine handfesten Beweise. Sie versuchen den Fall anderen in die Schuhe zu schieben. Erst seiner mittlerweile Ex-Frau Diana, was ich stark finde, dann Pai K. und auch Carolyn, Pais Schwester. All die haben wir ja schon gesprochen. Außerdem weisen sie auf eine Lücke in der Beweisführung hin. In Georges Garage fand man Thallium-1-Nitrat. Doch in der Cola hätte es auch Thalliumsulfat, Thallium-Maleanat oder Thallium-3-Nitrat sein können. Die genaue Form ließ sich nicht mehr bestimmen. Also Argumentation ist, er hatte am Ende ein anderes Thallium, als in der Cola war. Mhm. Auch wie die Colaflaschen ins Haus gekommen sind, sozusagen kann nicht 100% nachgewiesen werden können, aber es gab eben sozusagen durch diese Garagentür gab es einen Eingang in das Haus und die Familie hatte die Türen auch manchmal offen stehen lassen, wenn alle weg waren. Also es gab eine Möglichkeit, ins Haus zu kommen, auch wenn es nicht nachgewiesen werden konnte. Am 6. März 1991, nach 4 Wochen Prozess, verkündet die Jury ihr Urteil. George Trappal ist schuldig in 15 Anklagepunkten. Dem Mord an Peggy Carr, 6-mal versuchten Mord, 7-mal Lebensmittelvergiftung und 1-mal Manipulation eines Verbraucherprodukts. George Trappal bekommt die Todesstrafe. Und jetzt habe ich ein letztes Bild für dich. Und zwar von ihm in einem der berühmten orangenen Overalls, die man in den Gefängnissen trägt. Und das ist jetzt schon ein bisschen später.
Oh, wow.
Mhm.
Es ist nicht nur ein bisschen später. Also jetzt sehen wir einen sehr alten Mann mit weißem Haar, einer sehr auffälligen Brille und einem Gesichtsausdruck, der nicht nur so traurig ist, sondern eher resigniert und
auch ein bisschen feindselig, finde ich.
Ja, stimmt. Da ist irgendwie die hat einen sehr kalten Blick. Irgendwie finde ich das nicht ganz befriedigend. Also,
dass das Motiv Nachbarschaftsstreitigkeiten war? Ja, es ist schrecklich.
Es ist schrecklich. Und Todesstrafe. Gibt es die Todesstrafe noch in Florida?
Ja.
Und immer noch?
Okay. Ja, die wird auch noch angewandt und vollstreckt. Aber du siehst ja, das Bild ist, oder er ist auf dem Bild schon ein bisschen älter. Denn das Urteil oder die Todesstrafe wird nie vollstreckt. Denn George Trappal fechtet das Urteil immer wieder und immer wieder an. Er stellt die Beweise in Frage. Und so sitzt er auch heute noch mit 76 Jahren im Florida State Prison und bestreitet bis heute seine Schuld. Und die Patrick-Familie Carr, die lebt sich nach dem Tod von Peggy auseinander. Pai Carr heiratet noch einmal und stirbt 2020 mit 76 Jahren. Sein Sohn Travis, der ebenfalls mit Thallium vergiftete Cola getrunken hatte, überlebt zwar, wird aber nie wieder richtig laufen können. Noch Peggys Sohn Dwayne überlebt die Tat, aber auch er sitzt monatelang im Rollstuhl. Und all das wegen einem scheinbar nebensächlichen Nachbarschaftsstreit. Ja, das war der Fall von Peggy Carr und ihrer Familie.
Du hast zwar am Anfang gesagt, das ist kein Cold Case, aber das ist trotzdem auch ein Case, der nervt jetzt.
Das tut mir leid. Ich kann das nachvollziehen. Das ist, wie das eskaliert ist, ist nicht nachzuvollziehen. Ist ganz schrecklich.
Ja. Aber die Beweislast ist natürlich da.
Die Beweislast ist da und es ist vor allem, ich meine, auch in dem Buch, was ich hier als Quelle genutzt habe, ich meine, wird auch immer wieder darüber gesprochen, so dieser Mann hatte so ein großes Wissen und so viele Fähigkeiten und er hat sie für etwas eingesetzt, was ja so viel Leid verursacht hat. Das Buch, ich hole das mal kurz. Weil wir sind ja ein Videopodcast, das kann ich dir richtig zeigen. Das ist das Buch, Poison Mind heißt das. Ich musste wirklich ganz, ganz viel weglassen. Die ganze Hintergeschichte zu George, auch die Ermittlungen, die sind wirklich sehr, sehr, sehr detailliert hier drin beschrieben. Ich meine, das sind fast 400 Seiten. Das ist klar, dass ich das jetzt in einer Stunde Podcast nicht alles unterbringen konnte. Aber es ist ganz gut geschrieben, macht Spaß zu lesen. Also wer das Buch lesen möchte, die Ermittlerin Susan Gorick hat das geschrieben mit einem anderen Autoren zusammen. Poison Mind heißt das und arbeitet den Fall einmal wirklich komplett, komplett auf. Ja.
Tragische
Geschichte. Es tut mir leid,
Geschichte.
Dass das so frustrierend ist jetzt für dich.
Ja, schlimm.
Ja.
Einfach schrecklich. Eine komplette Familie zerstört.
Ja.
Für wahrscheinlich sehr viel auch so Zwietracht und so gesorgt. Eine Person ist gestorben, die anderen haben bleibende Schäden davon getragen und es ist sehr, sehr, sehr fies einfach.
Ja. Dann versuchen wir mal wieder zurück ins Leben, in den Alltag zu kommen mit unserer allseits beliebten Kategorie, der persönliche Food Crime. Und ich bin sehr gespannt, worüber sich eine Frau Temme in dieser Woche echauffieren möchte.
Ich möchte mich diese Woche über bereits gemahlenen Pfeffer in Restaurants beschweren.
In so kleinen Streuern, die ich aussehen, finde, wo man nicht mehr weiß, wie viel ist jetzt Staub und wie viel
was
ist Pfeffer.
Was ist das? Also genau, da, weil ich denke mir, da, ich könnte mir auch Staub über meinen Teller streuen und es würde genauso schmecken, aussehen und riechen wie gemahlener Pfeffer.
Ja.
Ich finde, also man will irgendwie auch nicht so genau wissen, was das ist. Ich finde auch, das zerstört komplett den Vibe des Pfefferns, weil ich finde, wenn du dir Pfeffer mit einer Mühle über deinen Teller malst, hat das ja auch irgendwie so einen, weiß ich nicht, es hat irgendwie was. Weißt du, es ist irgendwie ein bisschen befriedigend, das Knarzen. Man tut richtig was dafür, dass dann unten frisch gemahlener Pfeffer rauskommt, der dann auch noch schmeckt. Also man tut was für das Gericht. Und ich finde diese kleinen, immer so leicht welligen Pfefferstreuer in Restaurants, die gefüllt sind mit Staub, finde ich, sollten verbannt werden.
Und ich schätze dich
als, das ist mein heutiger Foodcrime.
Ja, gehe ich mit. Und ich schätze dich auch als eine Person ein, die eigentlich, wenn sie Pfeffer gemahlen bekommt, am liebsten so einen halben Baumstamm auf dem Tisch hat. Oder wo jemand kommt und dann wirklich so in großen, kräftigen Bewegungen, wo man jahrelang für trainieren muss, einfach diesen Pfeffer so aus der Mühle dreht, oder?
Also,
umso größer, umso
weiß
besser.
Weiß ich nicht. Nee, ich finde diese riesigen Pfeffermühlen, finde ich auch wieder übertrieben, weil ich mir dann denke, wem möchte hier jemand was beweisen? Das ist ja nur nervig, ehrlich gesagt. Wenn ich so eine Pfeffermühle aber irgendwo stehen sehe, frage ich natürlich trotzdem, ob man mir bitte mal hier Pfeffer malen kann. Ich male aber am liebsten selber mit einer einfach normalen Mühle, die kann einfach eine normale Größe haben. Ich mag das gerne.
Ich pfeffer auch
nämlich eigentlich immer alles nach. Ich finde frischen Pfeffer auf einem Gericht fantastisch. Und diese Staubdinger können mir gestohlen bleiben. Ich finde, daran erkennt man auch ehrlich gesagt gute Restaurants, beziehungsweise Restaurants, die irgendwie was von Lebensmitteln verstehen.
Haben. Ja, dann möchte ich ganz kurz ein Dilemma mit dir besprechen. Wie stehst du zu den Mühlen, zu den Mühlen, die man so fertig schon im Supermarkt kaufen kann? Also die im Grunde frischen Pfeffer mahlen, die aber nach so drei Viertel der Mühle nicht mehr funktionieren, genau.
Ja, die kaufe ich manchmal im Urlaub, wenn man in einer Ferienwohnung ist und da gibt es keinen Pfeffer, dann wird so eine Mühle gekauft.
Du hast keine Reisemühle.
Ich habe keine Reisemühle, ich habe aber eine sehr tolle eigene Pfeffermühle hier zu Hause. Deswegen, so eine Mühle ist natürlich immer noch besser als schon gemahlener Pfeffer, ich meinen.
Okay, gut. Ja, das gehe ich auf jeden Fall mit. Da verzichte ich eigentlich auch immer drauf, wenn da so dieser Staub auf dem Tisch steht. Ja. Schreibt ihr doch auch gerne mal eure Foodcrimes in die Kommentare. Wir können die ja mal sammeln und irgendwann mal vielleicht in einer Spezialfolge mal durchgehen. Ja. Vielleicht auch mit euch. Das wäre doch auch mal was.
Schreibt es wirklich in die Spotify-Kommentare.
Schreibt das rein, schreibt uns bei Instagram und vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge, wo wir die alle sammeln und einfach dann mit euch drüber sprechen. Das kommt mir gerade spontan. Ich mache mir
wie,
das mal.
Und dann die Leute einladen oder was?
Warum denn nicht?
Okay. Okay, ja, warum denn einfach nicht?
Warum denn einfach nicht?
Naja, gut.
Oder?
Warum denn nicht? Gut, alles klar. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ihr schreibt übrigens auch immer sehr lustige Kommentare, vor allen Dingen unter den Spotify-Folgen, die wir natürlich immer alle lesen. Sitze ich häufiger da und mache so, lach mir so eins ins Fäustchen. Es ist voll schön, den Austausch mit euch zu haben.
Ja.
Ja.
Schreibt uns gerne weiter Ideen für neue Fälle, wenn euch was über den Weg läuft. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Fall von Frau Temme.
So ist es. So ist es.
Macht euch eine
schöne
Woche.
Und so wird es immer sein. Tschüssi.
Tschüss. Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.
Bist du auch auf der Suche nach deinem eigenen Glück? Fragst du dich oft, wie du zufriedener und achtsamer durchs Leben gehen kannst? Damit bist du nicht allein. Hi, ich bin Anna Janina Meyer, Host vom Podcast Gedankenanstöße und in meinem Hörbuch Überdenken nehme ich dich mit auf meine Reise und spreche über all diese Dinge. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, Heilung, Achtsamkeit und die kleinen Dinge, die uns jeden Tag ein bisschen näher zu uns bringen können. Hören kannst du mein Hörbuch jetzt bei Audiotheka. Super praktisch, weil du es einfach unterwegs oder auch zu Hause nebenbei genießen kannst. Noch ein kleiner Tipp von mir. Über den Mobilfunkanbieter Freenet bekommst du bei Abschluss eines Abos für Audiotheka sogar den ersten Monat gratis. Damit kannst du mein Hörbuch im Rahmen dieses Probemonats kostenlos als Download herunterladen. Mehr Infos zum Abo auf fn.de/audiotheka. Nochmal, fn.de/audiotheka. Also, wenn du Lust hast, dich auf den Weg zu mehr Achtsamkeit und Selbstvertrauen und vor allem zu dir selbst zu machen, dann hör unbedingt mal rein bei Audiotheka.